HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Richard Kuber, dem Felsbildleser. Als Kurator eines einzigartigen Archivs von Zeichnungen und Malereien, Fotografien und anderen Dokumenten hat Richard Kuber Zugriff auf prähistorische Bilderwelten, die zum großen Teil heute gar nicht mehr dort existieren, wo man sie einst sehen und nachzeichnen konnte. Gehütet wird der Schatz von gut 5000 Blättern im Frobenius-Institut der Frankfurter Universität, in einem Keller des ehemaligen IG Farbenhauses. Richard Kuber verfügt über einen Schlüssel. Und Barbara Henke hat ihn eingeladen, uns in dieser Doppelkopf-Sendung den Zugang zur Frobenius-Sammlung erzählend zu erschließen. Willkommen, Richard Kuber.
Dankeschön, das tue ich gerne.
Eigentlich gibt es ja mehrere Entdeckungsgeschichten zu diesen Felsbildern, die einst von Leo Frobenius in Gestalt von Nachzeichnungen nach Frankfurt gebracht wurden. Und die jüngste Entdeckungsgeschichte ist Ihre eigene. Das war 2006, da kommt ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft dem Frobenius-Institut zugute und Richard Kuber macht sich dran. Wie war das damals?
Ja, tatsächlich war das eine Entdeckung, die letzte Entdeckung in einer langen Reihe von Entdeckungen, die diese Kunst mit sich gebracht hat. Und ich kam eigentlich an das Institut und es hieß, wir müssen mit dieser Sammlung was machen. Und dann habe ich ein Projekt geschrieben zusammen mit einer Kollegin und wir haben das dann auch willig bekommen. Und dann dachte ich mir auch schon, um Gottes Willen, das ist so ein richtiges Archivprojekt. Ich bin eigentlich ein Historiker, ein Afrika-Historiker. Das heißt, ich bin viel über die Dörfer gefahren in Westafrika, in Nigeria und Burkina Faso, habe richtig Forschung gemacht und das hörte sich sehr staubig an. Also in die Archive gehen und Sachen digitalisieren und in eine Datenbank bauen. Und dann fingen wir an und mit einem Mal öffneten sich da ungeheure Bilderwelten. Und zwar von einer Sammlung, die vorher eigentlich ganz wenig bekannt war. Niemand hatte diese großen Rollen mal so richtig aufgerollt, angeguckt. Seit ganz vielen Jahren nicht mehr. Die letzten großen Ausstellungen mit diesen Materialien waren in den 60er Jahren. Und es gab dann Überlegungen, sollte man das ganze Material nicht überhaupt wegschmeißen? Das bringt doch gar nichts mehr. Das ist doch gar keine echte Dokumentation mehr. Das ist doch eine technische Sackgasse, Felsbilder abzumalen. Die Sachen waren ja abgemalt worden von zwischen 1920er und 30er Jahren. Und dann kam die Farbfotografie und das war natürlich alles viel authentischer und viel dokumentarischer. Und diese Sachen lagen dann im Keller und man wusste gar nicht so richtig, was ist das, was macht man damit. Auf jeden Fall forschen kann man damit nicht wirklich, denn das sind ja irgendwie künstlerische Umsetzungen. Aber was einen sofort fasziniert hat, war diese enorme ästhetische Kraft dieser Bilder. Und der nächste Schritt war dann, wie kamen die eigentlich zustande? Und was ist damit passiert, seitdem sie gemalt worden sind, auf sehr abenteuerlichen Expeditionen?
Ja, wir müssen erstmal sagen, was sieht man auf diesen Blättern? Also man sieht ganz klar Menschen. Sie sind in langen Reihen zu beobachten, wo man vermuten kann, sie sind unterwegs zu einem Ziel, manchmal mit etwas, was man als Waffen identifizieren könnte, manchmal auch mit Tieren kombiniert und. Aber wir wissen nicht, was diese Bilder wirklich erzählen.
Die Interpretation ist ein ganz schwieriges Thema, aber sie zeigen uns tatsächlich Menschen, vor allem auch viele Tiere, ganz wenig pflanzliche Motive, aber es sind teilweise ganz großartige, dynamische, bewegende Bilder, die so alt wie sie sind, die uns sofort ansprechen.
Immer wieder Elefanten, Antilopen.
Aus Afrika natürlich, wir haben viele Bilder aus Afrika, große Herden, Antilopen, aber auch Menschen als Gruppen. Gemeinschaft wird da gezeigt, Gleichheit, Bewegung, all das sind ganz wichtige Themen. Und dann haben wir Sachen aus den europäischen Felsbildhöhlen, also aus Altamira beispielsweise, diese fantastischen, ganz natürlich gezeichneten Bisons oder auch Mammuts oder Sachen aus Australien, die wieder ein ganz anderer Stil sind, teilweise sehr, sehr farbenfroh, sehr mythische Gestalten. Also ein ganzes Panoptikum an Figuren, an Themen und jedes einzelne von diesen Bildern erzählt natürlich in gewisser Weise eine Geschichte, da ist eine Welt dahinter und wir können diese Welt ganz, ganz schwer nur erschließen.
Als der Leo Frobenius zwischen 1904 und 1935 hauptsächlich in Afrika mit seinen Mitarbeitern war, um das zu dokumentieren, was auf Felsen entdeckt worden war, da hat er insgesamt 12 Expeditionen beschäftigt. Aber man muss wohl sagen, Frobenius hat von den Ländern, in die er gereist ist, fast gar nichts gewusst. Was wollte er eigentlich mit dieser prähistorischen Felskunst anfangen? Was hat er in ihr erwartet?
Also Frobenius war ja eigentlich ein Ethnologe. Er war eigentlich sogar der erste Ethnologe überhaupt, ausgebildete Ethnologe oder jemand, der sich als Ethnologe bezeichnet hat, der nach Afrika gefahren ist, um dort vor Ort Feldforschung zu machen. Hintergrund war das Gefühl, die afrikanische Kultur verschwindet unter dem Ansturm von Globalisierung, von Kapitalismus, von Kolonialismus vor allem. Und die alten Handwerke, die alten Geschichten, die Mythen, die Riten, all das geht vor die Hunde. Und dann hat er lange versucht, nach Afrika zu kommen. Er hat dann 1904 seine erste Finanzierung bekommen, indem er einen Vertrag mit dem Völkerkundemuseum in Hamburg abgeschlossen hat und hat gesagt, für jedes Stück, was ich euch bringe, bekomme ich 10 Mark. Und die haben das unterschrieben und somit war seine Reise finanziert. Und er hat dann aus dem Kongo insgesamt 8000 absolut exquisite ethnografische Objekte zurückgeschickt. Das Hamburger Museum ist daran fast pleite gegangen, aber so hat er seine Expedition finanzieren können. Und es gab anfangs auch gar keine andere Möglichkeit. Und so ist er dann weiter nach Westafrika, hat also ganz viele Märchen und Mythen aufgezeichnet, also insgesamt 12 Bände darüber publiziert, überhaupt mit die ersten großen Publikationen über afrikanische Erzählkunst, hat sehr viel Ethnographie gemacht, sehr viel über die Geschichte versucht zu erfahren. Also wusste dann schon relativ viel über Afrika und ist dann unterwegs aber auch auf afrikanische Felskunst gestoßen. Ein Thema, das ihn, was auch die europäische Felskunst betrifft, schon ganz lange beschäftigt hatte.
Und er hat gewissermaßen in diese Bilder etwas auch hineinprojiziert, oder? Er hat eine Art gemeinsame Menschheitsgeschichte darin sehen wollen.
Seine Idee war, diese fantastische Eiszeitkunst, die in Europa in den Höhlen existiert hat und die man ja um 1900 auch endlich und endgültig als paläolithisch, also als steinzeitlich anerkannt hat, das hat ja ganz lange gedauert. Niemand wollte das glauben, dass die steinzeitlichen Ahnen der Europäer nicht als tumbe Idioten durch die Tundra getappt sind, sondern dass das große Künstler schon waren. Und zwar vor 20 oder 30.000 Jahren. Das konnte sich ja kein Mensch vorstellen. Und so hat man das lange angezweifelt. Frobenius hat immer dran geglaubt, dass das eine alte Kunst war. Konnte sich nicht vorstellen, dass sie irgendwie ausgestorben sei. Eine so hochstehende Kunst. Sondern er dachte, die muss weiter südlich, nach dem Ende der Eiszeit, dann weiter südlich in Afrika weitergelebt haben und ist dann nach Afrika gefahren. Und hat versucht, diese Kunst dort zu dokumentieren und zu entdecken und natürlich eine Erklärung zu finden, indem er Mythen und Märchen vor Ort gesammelt hat, die in irgendeiner Beziehung mit diesen Bildern stehen. Und darüber hat er versucht, das auch zu interpretieren.
Das Eigenartige ist ja aber, dass er nicht wirklich eine Sprache beherrscht hat, eine Sprache der Völker, mit denen er Kontakt hatte und deren Erzählungen er ja mitgebracht hat. Er brauchte immer Übersetzer und immer Vermittler.
Er brauchte immer Übersetzer. Er hatte eine ganz spannende Methode, die wird man natürlich heute in der Ethnologie so nicht mehr praktizieren. Heute wird man lange stationäre Feldforschungen an einem Ort machen, aber er ist rumgezogen mit einer großen Expedition, mit vielen Mitarbeitern, mit Übersetzern und nannte das die polygraphische Methode. Das heißt, er hat von einem Volk Leute mitgenommen, hat die angeheuert und ist zum nächsten gegangen und hat sozusagen die Leute untereinander Ethnographie machen lassen. Und das, was anders war und was merkwürdig war, haben die sich gegenseitig erklärt und da hat dazu gehört. Das ist gar nicht so eine blöde Methode und für die Kürze der Zeit, die er an einzelnen Orten war, hat er schon ganz erstaunliche Sachen auch herausgefunden.
Wie Frobenius zum Ethnologen wurde, darüber gibt es ja auch einige Legenden. Eine geht so, dass er als 5-Jähriger im Zoo war in Berlin, den sein Großvater leitete und dass dort, das war ja eine weit verbreitete Unsitte, auch in Hamburg hat man das gern getan, Völkerschauen veranstaltet wurden und der 5-Jährige Leo beobachtet also Nubier, die im Berliner Zoo regelrecht ausgestellt wurden. Stimmt diese Legende?
Also das beschreibt er selber. Es ist sein Großvater. Sein eigener Großvater war der Direktor des Berliner Zoos. Und hat
der Heinrich Bodinus.
Heinrich Bodinus, ja. Richtig. Mütterlicherseits sein Großvater. Und er ist sozusagen aufgewachsen in diesem Milieu. Und er hat sie nicht beobachtet, sondern er war von außen, sondern er war Teil dieses Geschehens. Er war sozusagen hinter den Kulissen immer als kleiner Junge wohl mit dabei und er beschreibt also diese fantastische und faszinierende Atmosphäre von Duft nach Hammelfett und Schweiß und diese fremden Leiber und also das war für ihn sozusagen ein Kindheitsfaszinosum und da ist er sein Lebtag nicht von weggekommen. Er hat alles gelesen an Reiseberichten, was damals gab, schon als Jugendlicher und hat dann angefangen, ziemlich frech in den frühen 20er Jahren also als er in den Anfang 20 war, schon zu publizieren, obwohl er selber nie Abitur gemacht hat. Er war Sohn eines preußischen Offiziers, der sehr viel rumgefahren ist, rumgereist ist. Also das hat nie geklappt mit der Schulbildung so richtig. Er war aber hochgebildet, hat sich selbst sehr weitergebildet, aber keinen formalen Abschluss gehabt. Also weder Abitur, noch hat er jemals promoviert, obwohl er später sich dann auch so Titel wie Professor und Doktor hatte sich ohne weiteres andienen lassen. Hat er nie protestiert, wenn er so genannt worden ist. Das hat er sogar sehr gerne gehabt.
Hat ihm aber gut gefallen. Er hat sich auch mal gefallen. Den Titel Pascha zugelegt. Also
er hat sich zwischendurch auch den Titel Pascha zugelegt. Er war dann auch lange Geheimrat, hat also kurzzeitig den Titel Geheimrat vom Kaiser verliehen bekommen und hat den auch seinen Lebzeiten natürlich dann immer geführt.
Yeah. Nun hat ja Leo Frobenius die Orte, an die er gegangen ist, nicht unbedingt entdeckt, aber sobald er etwas hörte, da gibt es Bilder, dann ist er hingefahren und hat den Zustand, in dem sie sich damals noch zeigten, quasi konserviert, indem er ihn hat abmalen lassen. Begonnen hat das Ganze mit Nigeria, wegen der Ife-Kultur, von der man eben durch die vielen nach Europa gebrachten Objekte schon etwas ahnte. Also Bronzeköpfe und ähnliche Dinge, die sind heute noch in den einschlägigen Museen zu sehen, werden auch immer mal wieder gezeigt und beeindrucken uns Westeuropäer. Einmal war seine Ausbeute sogar so groß, dass man sagte, das sei der Troja-Fund des Frobenius. Wo war er da und was hat er da entdeckt?
Sozusagen in Analogie zu dem Troja-Fund von Schliemann kann man sagen, Frobenius hat genau zugehört. Er hat den mündlichen Traditionen, zum Beispiel von Seeleuten aus Nigeria, die anlandeten in Hamburg, hat er genau zugehört und hat irgendwas von vergrabenen Göttern gehört. Mhm. Und das hat ihn sofort fasziniert. Und er hat dann erst eine Reise nach Westafrika, in das französischsprachige Westafrika getan. Die Publikation daraus hieß schon Auf dem Wege nach Atlantis. Er wollte eigentlich immer nach Südnigeria, weil er da irgendwie was Tolles vermutete. In der mythischen Stadt Ife, der Ursprung der Yoruba-Kultur. Also da gibt es eine Kultur, die ein ganz tolles Pantheon hat. Vieles griechische Pantheon, also mit ganz verschiedenen Göttern und ausgefeilten Göttergeschichten. Das hat er schon so am Rande mitgekriegt. Und als er dann 1910 tatsächlich dahin kam und dort im heiligen Heim von Ife grub, fand er diese fantastisch gearbeiteten Bronzeköpfe, die fast ein griechisches Profil haben. Also ganz anders als die meiste afrikanische Kunst, die wir kennen, die ja sehr teilweise kubistisch oder abstrahierend ist, ist das eine sehr natürliche Figuren, eine wirklich sehr klassisch schöne Figuren. Und da hat er gesagt, das ist doch griechisch und das ist Atlantis. Das war dann seine These und damit ist er natürlich an die Öffentlichkeit gegangen und das war ein Scoop, ein neuer Ort. Atlantis ist gefunden in einer Zeit, als der Atlantis-Mythos ganz, ganz wichtig war.
Eine Welle populärer Literatur ging ja damals durch die Öffentlichkeit. Viele Reiseberichte eben und auch viele Erzählungen von fremden Völkern. Das war gewissermaßen auch eine Modeerscheinung. Aber es gab auch zeitgenössische Kritiker schon zu Frobenius. Also es muss schon heftig diskutiert worden sein, mit welchen Thesen man diese Entdeckungen, vor allen Dingen in Afrika, verknüpfen kann. Was man wissenschaftlich tolerieren kann, was nicht. Was wurde an ihm kritisiert?
Also Frobenius hatte natürlich eine Art zu schreiben, durchaus mit zeitgenössischem Pathos. Und seine Bücher haben sich enorm gut verkauft. Das wurde also breit gelesen, auch von der Jugend, ähnlich wie überhaupt Reiseberichte aus Afrika. Das war das Abenteuer schlichthin. Das hat Leute fasziniert. Aber das wurde ihm gleichzeitig von der akademischen Wissenschaft auch vorgehalten, dass er für ein großes, breites Publikum schreibt und dann auch mit gewagten Thesen hervorkam. Zusätzlich zu der Tatsache, dass er eben nicht wirklich eine akademische Position hatte, nicht wirklich einen akademischen Abschluss. Das wurde ihm also alles relativ angekreidet. Gleichzeitig war er mit seinen Theorien vielerlei Hinsicht der Zeit voraus. Das heißt, er hat als einer der ersten von der Kunst der Afrikaner gesprochen. Vorher sagt man, das sind doch wilde, halbzivilisierte Völker. Die haben doch keine Kunst, die haben höchstens Gebrauchsgegenstände. Er sah das schon als Kunst zum Beispiel. Er hat diese Kulturkreistheorie etabliert. Also er war relativ erfolgreich, auch in der akademischen Wissenschaft, aber weit darüber hinaus eine wahnsinnig bekannte Persönlichkeit ist er geworden. Durch viele Publikationen, in Zeitungsartikeln, immer wieder diese spannenden Expeditionen, die er auch sehr gut zu vermarkten wusste. Also er war eine wirklich zeitgeschichtliche Persönlichkeit während der Weimarer Republik.
Richard Kuber, ich vermute, Ihr Wunsch, im Doppelkopf einen Titel von Clarisse Moissy zu hören, erzählt etwas von Ihrer eigenen Beziehung zu Afrika. Sankanda heißt der Titel. Was hat's damit auf sich?
Meine eigene Beziehung zu Afrika, ja, aber auch durchaus Frobenius' Beziehung, der versucht hat, die europäische und die afrikanische Kultur gemeinsam zu sehen, also nicht als Gegenpart. Die afrikanischen Ackerbauern fand er zum Beispiel den deutschen Charakter sehr ähnlich, während die afrikanischen Viehzüchter eher mehr so den französisch-englischen Charakter hatten. Sankanda ist ein Stück, wo versucht worden ist, Bach mit afrikanischen Künstlern zu kombinieren. Und ich glaube, das ist in diesem Zusammenhang eine ganz spannende Zusammenstellung.
Zu Gast bei Barbara Henke im HR2 Doppelkopf ist heute Richard Kuba, der sich Clarice Moissy's Sankanda wünschte. Er hütet die gut 5000 Blätter von Felszeichnungskopien, die einst der Ethnologe Leo Frobenius nach Frankfurt brauchte und die uns bis heute verlocken, allerlei aus ihnen heraus und in sie hineinzulesen. Da müssen wir uns mal ein bisschen bremsen. Aber es verführt dazu. Ich nehme an, Sie waren auch anfangs bei Ihrer Begegnung mit diesen Blättern gleich fasziniert und haben Ihre Fantasie spielen lassen.
In der Tat, wir haben ja nun Kopien, die sind 10 Meter breit und 3,5 Meter hoch, also riesengroße Tableaus. Und als man die zuerst mal aufgerollt hat, dann stand einem einfach die Kinnlade offen. Das war unglaublich. Und das allererste Mal, dass wir sie überhaupt zeigen konnten, war jetzt eben die Ausstellung Kunst der Vorzeit im Berliner Gropiusbau. Das war für mich auch so, dass man, wenn man sie in dieser gesammelten Form zum ersten Mal an der Wand sieht, das war für mich auch das allererste Mal. Das ist schon unglaublich spannend gewesen.
Nun hatten Sie ja bei Ihrer Begegnung 2006, als Sie zum ersten Mal das Material sichteten, auch parallel Einblick in Frobenius' Texte. In seine Kommentare, seine vielleicht Tagebücher, die er geführt hat, wenn er unterwegs war und vor Ort mit Künstlern und mit Zeichnern gearbeitet hat. Und dann fällt ja neben den begeisterten Texten über die alten Kulturen dieser verschiedenen Völker auf, dass er nebenher eben auch die Menschen, die er traf, abfällig behandelte. Also er spricht in einem Kontext mal von schwarzen Bestien und die europäischen Kolonialmächte müssten diese Menschen zähmen. Das bringt man nicht so unter einen Hut.
Das ist richtig gruselig und es gibt einige von solchen Zitaten, nicht allzu viele, aber es gibt auch einige und es ist ganz klar, dass er kein Antikolonialist war. Also er war in seiner Zeit insofern relativ fortschrittlich, als dass er eben gesagt hat, die Afrikaner haben eine tolle alte Kultur und die ist genauso bewahrenswert und genauso erforschenswert wie die Antike zum Beispiel. Und das war eigentlich absolutes No-Go in dieser Zeit. Das hat keiner so gesehen in der Form. Das bezog sich aber nicht auf die zeitgenössischen Afrikaner, die er traf unbedingt. Denn er sah diese alte afrikanische Kultur in einem Niedergang begriffen. Und da, wo die Afrikaner möglichst traditionell waren, also möglichst ausgearbeitete, tolle Riten haben, noch Masken trugen und so weiter, das fand er ganz fantastisch und toll. Aber da, wo sie anfingen, Hosen zu tragen eben und in modernen Büros zu arbeiten, das fand er entsetzlich. Also das konnte er sich gar nicht vorstellen. Die Afrikaner, das war sozusagen eine kulturessentialistische Sichtweise, mussten genauso Afrikaner bleiben, so ursprünglich, wie er sie eben gerne hatte. Und die anderen, die er also auch zum Beispiel in Nigeria tragt, das waren für ihn dann die Hosennigger. Und das fand er ganz furchtbar.
Aber also, dass das natürlich eine Folge der Kolonisierung war, das war ihm nicht so bewusst. Also dann hätte er doch eigentlich Kolonialpolitik kritisieren müssen.
Hat er auch, aber er wollte, dass sozusagen diese Trennung ganz klar war. Dass also die nicht allzu viel Bildung bekam, also im formale westliche Bildung, sondern dass man die Afrikaner in ihrem eigenen kulturellen System so bestehen lässt und sie dann halt natürlich auch regiert von außen. Da hat er überhaupt nichts dagegen. Mhm. Er sollte nur anders geschehen, als er das erlebt hat.
Also einen vermeintlich archaischen Zustand sollte man gefälligst erhalten.
Sehr, sehr paternalistisch.
Wäre dann auch ein sehr großer Zoo geworden, ein Menschenzoo.
So ein bisschen in der Art, richtig, genau.
Einigermaßen erstaunlich ist, dass man Äußerungen Leopold Sedar Senghors kennt, des ersten Präsidenten vom Senegal, die Frobenius betreffen und der wahrscheinlich diese rassistische Tendenz, die sich auch in Frobenius Denken doch zeigte, gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Also von Leopold Sedar Senghor, der sehr viel damals in Frankfurt war. Frankfurt war nach dem Krieg so ein Zentrum von Afrika-Interessierten und Afrika-Freunden. Er hat Frobenius immer wieder bezeichnet als den Mann, der Afrika seine Würde und seine kulturelle Identität wiedergegeben habe.
Also Frobenius war ein wahnsinniger Vielschreiber. Er hat natürlich unglaublich, also insgesamt 50 Bücher publiziert, unzählige Artikel und so weiter. Und Senghor kannte auch nicht alles. Sonst hätte er sich vielleicht auch ein bisschen anders geäußert. Die Bücher, die er kannte, in denen lebt Afrika, das alte traditionelle Afrika, wird da tatsächlich gefeiert. Und das war für einen Studenten wie Senghor, der in den 30er Jahren in Paris studierte, wo es überhaupt keine Wertschätzung für Afrika gab, war genauso ein Buch, was er übersetzt in Französisch gelesen hatte, die Kulturgeschichte Afrikas. Das hieß auf Französisch La Civilisation Africaine. Überhaupt den Begriff Zivilisation mit Afrika zusammenzubringen, das allein war schon eine Entdeckung für ihn. Und er schreibt rückblickend, dass es ein coup de tonnerre, also ein Donnerschlag für ihn war, als er Frobenius gelesen hat. Endlich mal jemand, der sagt, dass die afrikanische Kultur was Wertvolles ist. Man kann das natürlich in Gesamtheit vielleicht als ein produktives Missverständnis bezeichnen, dass er eben auch nicht alles gelesen hat oder nur sehr selektiv gelesen hat. Es gab aber auch andere Schwarzintellektuelle wie Webb Dubois in den USA, die ihn auch seine Ambivalenz gesehen haben und ihn trotzdem also als sehr, sehr wertvoll für die Valorisierung der afrikanischen Kultur angesehen haben. Mhm. Und bis heute hat Frobenius in Westafrika, vor allem Frankophon Westafrika, einen relativ guten Namen. Es ist eine sehr zwiespältige Persönlichkeit in ganz vielerlei Hinsicht. Es ist viel Licht und auch viel Schatten bei ihm.
Die Stadt Frankfurt hatte ja 1925 Leo Frobenius seine Sammlung prähistorischer Zeichnungen und Objekte abgekauft. Deswegen befindet sich heute vieles im Museum der Weltkulturen oder eben bei Ihnen im Leo Frobenius Institut. Und hierhin hatte er sein Institut für Kulturmorphologie mitgebracht, das aus einem schon 1898 gegründeten Afrika-Archiv hervorgegangen war. Heute ist es ja nach ihm benannt. Honorarprofessor wurde Leo Frobenius in Frankfurt. Das war 1932. Das muss ihm ganz besonders gefallen haben. Und dann eben auch Direktor des damals Städtisches Völkermuseum genannten Hauses.
So hieß das.
Das heute Weltkulturenmuseum heißt. Zur Person gehört aber auch, das muss man wohl so sagen, je nachdem, wie wir es bezeichnen wollen, eine gewisse politische Indifferenz oder vielleicht sogar eine Skrupellosigkeit. Ihm war ganz egal, wer ihm die Forschungsreisen bezahlt hat. Ob das jetzt vom Kaiser kam, das Geld, oder ob es nachher von den Nazis kam. Er hat es genommen.
Er war ein Charismatiker, ein Fanatiker. Seine Themen hat er mit einem großen Stab, mit einem großen Institut versucht zu bearbeiten. Teilweise waren über 20 Personen beschäftigt auf Expeditionen in der Aufarbeitung dieses gigantischen Materials. Große visuelle Welten wurden in Frankfurt aufbereitet, kategorisiert. Daraus wurden versucht, Schlüsse zu ziehen. Also ähnlich wie bei den Museen früher mit den Objekten, indem man eben auch Bilder, Lebenswelten visuell erschloss. Und all das ging natürlich nur mit einem Haufen Geld und er hatte sich auch mit diesem gigantischen Betrag von 260.000 Reichsmark damals, 1924, ein Riesenbetrag, hat die Stadt Frankfurt aufgewandt, um ihn nach Frankfurt zu holen. Und das war dann sozusagen seine Sammlung, die er auf diesen Expeditionen schon angelegt hatte, war dann städtisches Eigentum ganz lange. Die Frankfurter Universität war eine sehr unorthodoxe Universität, eine Bürgeruniversität, die auch für Experimente und auch für so bunte Vögel wie Frobenius eben offen stand. Und es war eine sehr spannende intellektuelle Szene, die sich in der Zeit der Weimarer Republik in Frankfurt bewegt hat, also auch um Karl Kerini oder Reinhardt und Otto und lauter solche Intellektuelle, die ihn im Grunde nach Frankfurt geholt haben und gesagt, der passt irgendwie ganz gut zu uns. Der ist genauso verrückt wie wir wahrscheinlich, also unorthodox. Und er hat sich aber in der Finanzierung seiner Sachen immer verhoben. Er war ständig am Rande des kompletten finanziellen Kollapses, des Bankrotts, hat sein eigenes Haus stark beliehen, musste zwischendurch Leute wieder entlassen oder mit wenig oder fast gar keinem Geld einstellen. Aber er war eben so ein Charismatiker, dass er immer einen Fanclub an Mitarbeitern um sich hatte, die auch bereit waren, für fast gar nichts für ihn zu arbeiten.
Hm. Trotzdem muss also gerade die Beziehung zu Kaiser Wilhelm so eine Art Fundraising-Garantie für ihn gewesen sein.
Das war super.
Er stand ja in ständigem Briefwechsel mit dem Kaiser, auch als der schon in Dorn war, im holländischen Exil. Und da fällt auf, dass er einerseits dem Kaiser sicherlich geschmeichelt hat, indem er ihn mit Geschichten gefüttert hat, die der Kaiser furchtbar gern hörte. Und andererseits, dass er ihm auch politisch nach dem Munde redete oder vielleicht auch wirklich so dachte. Denn es gab eine Standardformel, mit der beide ihre Briefe unterschrieben. H-I-D-E-K-K. Das muss man sich merken. Hauptsache ist, die Engländer kriegen Keule.
Keile.
Da wussten die beide immer schon, was sie meinten.
Genau, das war irgendwie deren geheimes Erkennungszeichen. Vorausgegangen war 1912 eine kurze Audienz, die ihm als Afrikaforscher beim Kaiser eingerichtet worden ist, waren wohl nur 10 Minuten vorgesehen. Daraus wurden 2 Stunden und eine lebenslange Freundschaft. Also die beiden waren ähnliches Geisteskind, ähnlich begeisterungsfähig, ähnlich, aber auch, wenn Sie wollen, auch oberflächlich in gewisser Weise. Wilhelm II. War auch ein Hobbyarchäologe und Frobenius hat ja auch Grabungen gemacht. Also sie standen sich in Fragen des Altertums, der Kulturen und so standen sie sich durchaus ähnlich. Und nach seiner Absetzung hat Wilhelm II. In Dorn, in seinem Exil, also weitergemacht an seinen Hobbyforschungen im Grunde und hatte Frobenius und andere Intellektuelle zum Dorner Arbeitskreis eingeladen. Mehrfach im Jahr haben die sich versammelt in Dorn und unter der Schirmherrschaft des Kaisers haben sie also verschiedene Vorträge gemacht und so weiter. Also das war natürlich ein ganz wichtiger Mäzen selber, aber auch dieser Kontakt hat ihnen die Türen geöffnet in die höchsten Kreise der Gesellschaft. Also wenn man sieht, wie er seine Expedition finanziert hat später, dann musste er nicht mehr Objekte verkaufen an die Museen, die waren dann auch pleite nach dem Krieg. Er war dann frei davon und konnte tatsächlich sich ganz der Felsbildforschung widmen. Das ging richtig los, eben ab dem Moment, wo er den Kaiser kennengelernt hatte. 1913 war seine erste große Felsbildexpedition, wo er mit einer ganzen Handvoll Malern in den Sahara-Atlas gezogen ist, also in südliche Algerien, und dort die ganz berühmten Felsgravierungen abzeichnen hat lassen, hat selber teilweise auch gezeichnet. Und das ging nur, indem er massiv Sponsoren hatte. Sowohl in den Ministerien, also das Außenministerium und das Forschungsministerium und alle haben sie, Erziehungsministerium, alle haben sie ein bisschen Geld gegeben und er war fantastisch im Antichambrieren und hat natürlich also die Kontakte mit dem, zum Kaiser auch immer schön ausgespielt. Und so hat er einfach etwas geschafft, was sehr, sehr, sehr schwierig in dieser Zeit war und was eigentlich sonst in dieser Form kaum jemand geschafft hat.
Und dann die Jahre unter den Nazis. Er hat hier Karriere gemacht in Frankfurt und Sie haben die Gelehrten erwähnt, die einen Kreis gebildet haben damals um ihn und ihn auch hergeholt haben. Welche Rolle hat denn die Ethnologie bzw. die damalige Völkerkunde im Kontext der Nazi-Herrschaft, in deren Kulturinteressen gespielt?
Also Frobenius war ein Nationalkonservativer, es war ein Nationalist, er war überzeugt, vor allem nach dieser Katastrophe des verlorenen Ersten Weltkriegs, dass Deutschland also wieder auferstehen müsste. Es war eine relativ verbreitete Meinung und er war Monarchist und eben deutschnational natürlich. Er hat sich dann ab 1933 mit dem Nationalsozialisten auch mehr oder weniger arrangiert, wollte natürlich sein Institut weiterführen und hatte seine Seilschaften im nationalsozialistischen Establishment, hatte aber gleichzeitig auch viele Feinde, zum Beispiel Alfred Rosenberg war ganz und gar gegen ihn und gegen seine Lehre. Und als er 38 starb, hat der völkische Beobachter einen Verriss auf ihn geschrieben. Das war die Gelegenheit, sein Institut auch zu schließen und zu Fall zu bringen, weil er die Kategorie Rasse eigentlich nie beachtet hat. Das war nie etwas, was wichtig ist. Für ihn war die Kultur etwas oberhalb des Menschen stehend, etwas, was den Menschen ergreift. Und das hat mit Rasse überhaupt nichts zu tun gehabt. Und das hat den Nationalsozialisten wiederum nicht gefallen. Sie haben ihn aber teilweise hofiert, weil er relativ international bekannte Person war und man wollte ihn sozusagen nach außen als Aushängeschild auch noch eine ganze Weile, bis weit in die Mitte der 30er Jahre hinein, wollte man ihn als Aushängeschild haben.
Die Idee von Frobenius, dass es so eine Art Zyklus in der Kultur gibt. Dinge wiederholen sich, Dinge werden entdeckt, sie werden geformt, sie werden dann gebraucht und verbraucht und versinken. Es kommt aber dann wieder die neue Entdeckung und eine neue Pflege einer neuen kulturellen Phase. Die hat nichts im Sinne von immer weiter fortschreiten, sondern die hat eigentlich die Vorstellung, Kultur wiederholt sich.
Also das ist fast eine, wenn Sie so wollen, afrikanische Zeitvorstellung, die ja auch nicht immer linear ist, sondern sozusagen eine eher zyklische Zeitvorstellung in Analogie zu einer Pflanze, die eben wird, blüht und dann auch wieder vergeht. Also so gibt es Phasen der Ergriffenheit von Kulturen, die von etwas ergriffen werden, das dann am Ende anwenden und am Ende wird das sozusagen mechanisch und stirbt dann auch mehr oder weniger ab. Und das war so seine Kulturphilosophie, die er Paideuma nannte.
Ja, und das sollte für alle Menschen gelten.
Und das galt nicht nur für die Afrikaner, sondern für alle Kulturen. Also sein Anspruch war sozusagen weltweit diese Mechanik von Kulturen. Wie funktioniert das eigentlich? Wie entstehen Kulturen? Wie entwickeln sie sich? Das nachzuvollziehen und da sozusagen Regelmäßigkeiten herauszufinden, die letztlich auch dazu gut sein sollen, dass die Deutschen sich über sich selbst klar werden. Denn das war ja gerade, die Weimarer Republik war ja nun eine sehr zerrissene Zeit. Und er sagte sozusagen, diese weltweite Perspektive würde auch dazu dienen, dass die Deutschen sich ihrer eigenen Kultur und dessen, was sie eigentlich sind, mehr bewusst werden. Das war natürlich immer im Hintergrund.
Richard Kuba, Sie haben Rasha vorgeschlagen. So heißt die Jazzsängerin mit der silbernen Stimme, deren Titel Azara al-Hay jetzt auf Ihren Wunsch zu hören ist. Mit diesem Stück sind wir im arabisch geprägten Raum, denn Rasha kommt aus dem Sudan. Und Acoustic Arabia heißt auch die CD, auf der das Lied zu finden ist. الحب ذيلي ومراحي صابر في الحب لم أشكو جراحي هطر المحبوب يدري Azara al-Hay von Rasha im Programm von HR2 Kultur, ausgesucht vom Doppelkopfgast Richard Kuba, den wir flapsig den Felsbildleser genannt haben, im Gespräch mit Barbara Henke. Ja, Richard Kuba, als Sie 2006 begannen, sich im Frankfurter Frobenius-Institut mit den gut 5000 Blättern zu beschäftigen, die zwischen 1904 und 1935 bei Expeditionen hergestellt worden waren. In welchem Zustand befand sich das Material da eigentlich?
Konservatorisch war das in einem relativ schlechten Zustand. Es lag in einem feuchten Keller, teilweise in einem sehr heißen Dachboden und war eben lange nicht ausgestellt worden, war sehr staubig. Dennoch war ganz klar, dass das eine große ästhetische Qualität war. Aber was uns letztlich eben noch mehr fasziniert hat als das, war diese ganze, erstmal die Entstehungsgeschichte, da haben wir ja schon ein bisschen was gesagt, zu diesen sehr, sehr abenteuerlichen Expeditionen in die Zentralsahara oder in die westafrikanischen Savannen oder in südliche Afrika und ähnliches. Und zum Zweiten war das die Entdeckung, dass diese Bilder eine unglaubliche Wirkungsgeschichte hatten, von der wir überhaupt nichts wussten und eigentlich niemand so richtig was wusste. Das hängt damit zusammen, dass alle Unterlagen zu den Ausstellungen, die mit diesen Bildern passiert sind, nämlich in den 30er Jahren allein in Europa 40 Ausstellungen, dass die alle verbrannt waren und man eigentlich gar nicht wusste, dass es diese Ausstellung gab. Man musste das sehr mühsam dann rekonstruieren und dann stellte sich heraus, dass sie zweimal in Paris gezeigt worden sind, in Rom, in Oslo, in Budapest, in Zürich, in Wien und dann später eben auch in die USA gingen mit einer gefeierten großen Ausstellung, ist diese Tournee in den USA gestartet, nämlich im MoMA in New York. Und all das war unglaublich faszinierend zu sehen, was ist da eigentlich passiert.
Also Sie haben nicht nur Ordnung geschaffen und Restaurierungsarbeiten in Auftrag gegeben, sondern Sie haben festgestellt, das sollte man mal wieder zeigen. Und sei es nur, um der Öffentlichkeit selbst eine Aufgabe zu stellen, um die Köpfe in Bewegung zu bringen. Im Martin-Gropius-Bau habe ich diese Felszeichnungen gesehen und das Publikum war fasziniert. von Anfang an. Man ging an einer relativ dichten Hängung entlang, 130 Blätter. Und da die Hängung so dicht war, jetzt komme ich wieder zu der Frage, was wissen wir, was können wir interpretieren? Man war verführt, das Ganze zu lesen wie einen prähistorischen Bilderstreifen. Also man suchte nach Geschichten, die sich erzählen ließen. Das war sehr verführerisch, aber führte nicht weit.
Wir haben das mit Absicht und nicht aus Bosheit, aber einfach auch aus Bescheidenheit, wenn man so will, sind nicht in die Interpretation gegangen und haben auch keine Interpretation angeboten. Es gibt ja zu allen möglichen Felsbildgebieten Experten und auch Interpretationsversuche. Wir haben das bewusst nicht gemacht. Es war keine archäologische Ausstellung, sondern wir wollten es als eine Kunstausstellung sehen. Uns war eher wichtig, was haben Menschen eigentlich in den letzten 100 oder 150 Jahren mit Felsbildern gemacht? Wie haben diese Bilder, die ja nun sehr, sehr, sehr viel älter sind, aber in unserer Zeit, in der Moderne eigentlich bewirkt? Und wo waren sie zu sehen und wer hat sie gesehen? Welche Maler haben sie zum Beispiel gesehen, war eine der großen Fragen. Aber interpretativ können wir tatsächlich ganz, ganz wenig sagen.
Es ist ja ein Begleitbuch erschienen zu dieser Ausstellung. Das ist auch immer noch greifbar. Ein zweibändiges Begleitbuch. Und auch darin herrscht Interpretationsaskese. Es werden allerlei Forschungsaspekte zu diesem Frobenius-Bilderschatz erwähnt. Ich nenne mal den Titel, denn es ist wirklich sehens- und lesenswert. Kunst der Vorzeit, Felsbilder aus der Sammlung Frobenius, erschienen bei Prestel. 1937, als die große Tournee der Arbeiten dann in den USA sozusagen ihren krönenden Abschluss fand, war das im Museum für Moderne Kunst, damaliger Leiter Alfred Barr. Und der hatte die Behauptung aufstellen lassen von seiner Pressestelle, hier begegne ganz genau in den Farben und Formen das, was der prähistorische Mensch hinterlassen hatte. Da würden wir heute sagen, nee, sowas ist das auch nicht zu verstehen.
Er sprach sogar von Faksimiles. Und das ist es natürlich nicht. Es sind relativ gut gemachte, aber künstlerische Umsetzungen der Originale, die da draußen sind. Und zwar ein doppelter Übersetzungsprozess, wenn Sie so wollen. Erstmal von einer dreidimensionalen Felsoberfläche natürlich auf eine Leinwand, auf Papier oder Leinwand, also in eine Zweidimensionalität. Wobei es ganz wichtig war, das war auch von Anfang an die Politik von Frobenius zu sagen, genau so wie diese Sachen da sind, also mit den ganzen Fehlstellen, mit den Schründen, das sind ja Bilder, die sind nun wahnsinnig alt und die sind häufig nicht komplett, dann kann man kaum noch das Motiv erkennen, das ist ausgewaschen. Genau so wollen wir es aber haben, keine idealisierten Motive, sondern so wie man es eben in den 20er oder 30er Jahren gesehen hat, genau so soll das auf die Leinwand gebannt werden. Das war der erste Übersetzungsprozess von dreidimensionales in die Zweidimensionalität. Und der zweite ist, das in ein Bildformat zu bekommen, diese Bilder, die ja irgendwo in der Landschaft sind, in irgendwelchen Höhlen oder auf Felswänden, auf Abris, in sozusagen ein rechteckiges Bildformat, in ein Format, was man eben von einer Museumshängung kennt. Und diese beiden Übersetzungsprozesse waren notwendig, um diese Bilder in die Welt zu bringen. Und das war eben die erste Sammlung dieser Art von der Größe her und von der Umfänglichkeit her, die diese Bilder in die Welt gebracht hat in Form von Ausstellungen und überhaupt erst konsumierbar und verstehbar als Kunst. Und das ist, glaube ich, der Hauptverdienst dieser Sammlung, dass er diese große, alte Felsbildtradition als Kunst international etablieren konnte. Und dazu war dieser Übersetzungsprozess eben notwendig.
Und dann hat sich ja vor allen Dingen in New York auch gezeigt, wie anregend diese ganz, ganz alten Bilder auf das Entstehen von aktueller Kunst, von aktuellen Bildern war. Moderne Künstler haben sich damals sehr intensiv damit beschäftigt, ist überliefert.
Also Alfred Barr sprach davon, dass die Moderne schon lange unter dem großen Einfluss dieser prähistorischen Kunst stünde. Und es gibt auch viele Maler der klassischen Moderne, die sich tatsächlich auch darauf berufen. Willi Baumeister etwa ist ein ganz wichtiges Beispiel. Aber Alfred Barr hat eben die Felskunst von Frobenius zusammengehängt im Museum of Modern Art, also nicht im gleichen Raum, aber in unterschiedlichen Etagen, aber im gleichen Kontext gehängt mit Bildern von Klee und von Miro und von Arp und so weiter. Komischerweise hat das funktioniert und funktioniert bis heute. Es gibt diesen Konnex zwischen der prähistorischen Kunst und der Moderne über viele Jahrtausende hinweg. Wenn man durch die Berliner Ausstellung gegangen ist, viele Besucher haben das tatsächlich so kommentiert, dass man gehört hat, ja, das sieht ja aus wie ein Klee oder wie ein Miro oder ähnliches. Man fühlte sich erinnert an Motive der klassischen modernen Kunst. Und das hat Alfred Barr eben gesehen und wollte auch das hervorbringen.
Er wollte sozusagen eine Kommunikation wiederherstellen zwischen diesen Bildtraditionen, die so weit auseinander liegen.
Richtig. Und deswegen sind die Moderne ist eben nicht nur durch den Primitivismus, also durch die afrikanischen Masken. Man kennt ja das vor allem von Picasso oder aber auch Kirchner oder anderen, selbst Nolde, die sich afrikanische Masken oder ozeanische Masken hingehängt haben und es selbst gesammelt haben, sondern es gibt gerade auch zeitlich ein bisschen später, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, war dann diese prähistorische Kunst doch ein ganz prägender Einfluss in die Moderne. Und kennengelernt hat man sie im Wesentlichen durch die Werke, aber auch die Ausstellungen von Frobenius. Das Interessante war die Reaktion auf diese MoMA-Ausstellung 1937. Die amerikanische Presse war in zwei Lagern gespalten. Die progressivere Presse fand das eine tolle Sache. Das hat funktioniert für die moderne und prähistorische Kunst, diese Kommunikation. Während die konservative Presse das als eine Steilvorlage sah, die ganze Moderne abzukanzen und sagen, was macht denn Bader, dass diese tolle prähistorische Kunst, und dann sieht man doch, wie diese Moderne total degeneriert ist. Diese Freak-Artists wie Klee und Miro und diese alle, die werden da auch noch ausgestellt, und das sieht man ja, wie das abfällt, komplett gegen diese tolle prähistorische Kunst. Also das war dann einfach ein gutes Argument, um da nochmal draufzuschlagen.
Während der großen Ausstellung im Gropiusbau in Berlin waren Sie selbst häufig da. Sie haben Vorträge gehalten. Ich nehme an, Sie werden auch mit dem Publikum gesprochen haben. Was haben Sie denn erfahren im Kontext dieses großen Ausstellungsprojekts? Wer interessiert sich heute für solche Bilder? Und warum? Mit welchen Fragestellungen kommen Menschen, egal ob Wissenschaftler oder Laien, wenn sie diese Bilder sehen?
Also alle wollen natürlich wissen, was bedeutet's. Vor allem das große Publikum. Dann gibt es Felsbildexperten, die sich ihr ganzes Leben wissenschaftlich damit beschäftigen, versuchen, die zu datieren, Stilrichtungen herauszufinden. Und wenn man die fragt nach Interpretation, dann sind die extrem zurückhaltend meistens. Man kann einfach diese geistigen Welten, die die erschaffen haben, nicht mehr rekonstruieren, nicht ernsthaft. Aber was für mich total spannend war, war die Begegnung mit australischen Aborigines, die diese Kunst, die es auch im Norden Australiens eben gibt, als ihre. Das ist die einzige Bevölkerung, die sagt, das ist unsere Kunst, das sind unsere Ahnen und wir wissen genau, was das bedeutet. Und die mussten wir auch um Erlaubnis fragen, ob wir die auch zeigen dürfen im Gropiusbau. Und wir haben also von den Aboriginal Corporations, die da betroffen sind, die haben entsprechend die traditionellen Eigentümer, die Clans, denen diese Bilder gehören, haben die gefragt, wir haben die gefragt und wir haben ein offizielles Schreiben dann bekommen und sagen, ja, das ist in Ordnung, das ist eine anständige Sache, ihr dürft das machen. Ansonsten hätten wir das nicht gemacht, weil man in diesem Fall dieses Eigentum und dieses traditionelle Wissen, wenn Sie so wollen, auch respektieren muss. Und die Geschichten, die sich um diese Bilder und um die Figuren, die da dargestellt werden, ranken, diese Geschichten werden jetzt Teil eines Forschungsprojekts hoffentlich werden, an dem wir gerade arbeiten, indem wir in gewisser Weise diese Bilder zurückbringen. Also sowohl die Bilder als auch die Dokumentation dieser Expedition nach Nordaustralien. Die erste war 1938, 39, da war Frobenius schon nicht mehr dabei, da war er schon zu alt, er ist dann 38 auch gestorben. Diese Erarbeitung zusammen mit den Aboriginal Communities ist also eine ganz spannende Sache und da kann man relativ viel über Interpretation dieser Bilder erfahren.
Die Beschäftigung mit den Felsbildern, die Leo Frobenius einst nach Frankfurt gebracht hatte, stellt noch vielfältige Fragen. Bleibt mir, Ihnen, Richard Kuber, weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit zu wünschen. Dankeschön für Ihren Besuch in HR2 Kultur, Richard Kuber.
Ich danke Ihnen.
Und zum Abschluss der heutigen Sendung Doppelkopf nun eine Aufnahme der Berliner Philharmoniker mit dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Den nämlich hat Leo Frobenius sehr verehrt. Wir hören ein Finale von Josef Haydn und auf Wiederhören sagt Barbara Henke. Thank you.